Mit Sibylle Salewski. Heute Thomas Mann und die Religion. Neue Einblicke in alte Probleme von Heinrich Detering. Sein Leben lang hat Thomas Mann sich mit Glauben und Religion beschäftigt. Sei es in seinen Essays zu religiösen Fragen, in dem Erwählten oder im Josefsroman. Das ist alles gut erforscht. Umso erstaunlicher, dass wenig bekannt ist, dass Thomas Mann im amerikanischen Exil eine enge Beziehung zur unitarischen Kirche entwickelt hat. Ein Blick auf diese Beziehung zeigt, wie wichtig dieses Verständnis von Religion gerade für die späteren Werke von Thomas Mann ist. Thomas Manns Verhältnis zur unitarischen Kirche in Amerika sei einer der letzten weißen Flecken auf der Thomas-Mann-Karte, sagt der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering. In seinem Vortrag macht er sich daran, diese Leerstelle auszufüllen. Detering ist Professor für neuere deutsche Literatur und vergleichende Literaturwissenschaft in Göttingen. 2009 erhielt er den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seinen Vortrag hielt Heinrich Detering am 10. Februar 2011 in München im Rahmen der Vortragsreihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Hören Sie nun Thomas Mann und die Religion – neue Einblicke in alte Probleme von Heinrich Detering.
So gründlich das Verhältnis Thomas Manns zur Religion ausgeleuchtet worden ist, seine späte amerikanische Hinwendung zur unitarischen Kirche hat bis heute im Dunkel gelegen. Als hätte niemand erwartet, dass abseits der großen Scheinwerferkegel überhaupt noch etwas Wesentliches unbemerkt geblieben sein könnte. Das ist immerhin erstaunlich, wenn man bedenkt, in welch starken Ausdrücken Thomas Mann nicht nur im amerikanischen Exil, sondern noch nach seiner Rückkehr dieses Verhältnis beschrieben hat. Jahrelang sei der Unitarismus seinem Herzen nahe gewesen, schreibt er 1951. Und, wörtlich, selten, wenn überhaupt je, habe er ein so lebhaftes und militantes Interesse an irgendeiner religiösen Gruppe genommen, wie an dieser. Den Unitariern verdanke er, so ist in der Entstehung des Dr. Faustus nachzulesen, wörtlich, die angenehmste kirchliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und noch wenige Monate vor seinem Tod schreibt er aus Kilchberg einem unitarischen Pastor: Der Geist ihrer Kirche, dieser Geist ist es, der mich anzieht, seit ich ihn kennenlernte. Von keiner anderen Religionsgemeinschaft hat Thomas Mann so gesprochen. Weder von der lutherischen Kirche, die doch ein unentbehrlicher Teil Lübecks als geistiger Lebensform war, noch von der katholischen, deren kosmopolitische und traditionsbewusste Humanität ihn in den späten Jahren anzog, bis hin zur Privataudienz bei Papst Pius. Selten, vielleicht niemals, ist er einer Konfession so nahe gekommen wie hier gegenüber den Unitariern. Und die Anteilnahme beschränkt sich nicht auf solche Sympathiebekundungen, sondern reicht bis tief ins gottesdienstlich-rituelle. Alle vier Enkel Thomas Manns sind auf seinen Wunsch hin in der First Unitarian Church in Los Angeles getauft worden. Für dieselbe unitarische Kirchengemeinde hat Thomas Mann 1948 einen zur Verlesung von der Kanzel bestimmten Brief verfasst und 1951 hat er dann selber diese Kanzel als Gastredner in einem Gottesdienst betreten, dessen Pfarrer er als seinen Freund bezeichnete. Und als sein Bruder Heinrich starb, da hat auch ihn auf Thomas Manns Wunsch hin dieser unitarische Geistliche begleitet. Noch bis 1954 hält der briefliche Kontakt mit ihm an. Tatsächlich als Mitglied seiner unitarischen Gemeinde hat dieser Pfarrer Thomas Mann rückblickend bezeichnet. Und es gibt wenig Grund daran zu zweifeln, dass dies auch dessen eigener Wahrnehmung entsprach. Allein Frido Mann selbst hat in jüngster Zeit auf diese erstaunliche Bedeutung der unitarischen Kirche für Thomas Manns religiöse Orientierungen aufmerksam gemacht, gleich zweimal und mit ganz unzureichender Resonanz. Hatte Frido Mann lange Zeit seine unitarische Taufe, ich zitiere ihn, als einen von meinen religiös indifferenten Eltern aus Rücksicht auf bürgerliche Konventionen veranlassten symbolischen Akt interpretiert, so sieht er die unitarischen Kontakte seines Großvaters nun, denn der war ja der Urheber jenes Ereignisses, im Zusammenhang mit den religiösen Sujets, die im Josefsroman, im Dr. Faustus und schließlich im Erwählten so unübersehbar in den Vordergrund treten. Und er, Friedo Mann, folgert daraus, die unitarischen Neigungen Thomas Manns seien in ihrem religiösen Ernst noch einmal zu überdenken. In der Hinwendung Thomas Manns zur unitarischen Kirche kulminiert, so scheint mir, sein Bemühen um eine Synthese der politischen, philosophischen und religiösen Traditionen seiner eigenen Herkunft mit der amerikanischen Kultur, mit der er sich so weit wie möglich zu identifizieren versuchte und die ihm eine neue Heimat werden sollte. Deshalb ist beim Versuch, der von Friedo Mann gewiesenen Spur nachzugehen, zunächst eine einfache Frage zu beantworten. Wer sind eigentlich die Unitarier? Vorläufer der modernen unitarischen Bewegungen sind antitrinitarische Gruppen wie die sozinianische Bewegung in Italien, Deutschland und der Schweiz in der Reformationszeit, im Rückbezug auf den Arianismus der alten Kirche, vor allem dann in Polen und im Siebenbürgen des 16. bis 19. Jahrhunderts. Dennoch sind die Unitarier in ihrer überwiegenden Zahl und ihrer weltweit wirkungsmächtigsten Strömung eine wesentlich angelsächsische Erscheinung, eine Bewegung innerhalb der protestantischen Kirchen Großbritanniens und dann vor allem Neuenglands. In Großbritannien hat sich der Unitarismus aus der Bewegung der Dissenters, in Amerika aus den puritanischen Traditionen herausgelöst, im Neuengland des Schriftstellers und Philosophen Ralph Waldo Emerson, seiner Lehrer und seiner Schüler, findet er schließlich seinen prägnantesten und provozierendsten, selbstbewusst amerikanischen Ausdruck. Soweit also einerseits die theologischen Wurzeln zurückreichen und auf so viele heretische Bewegungen innerhalb der unterschiedlichen christlichen Traditionen die amerikanischen Unitarier sich berufen können, so entschieden verdanken sie ihre bis heute fortwirkenden Prägungen der amerikanischen Romantik mit ihrer spezifisch humanistischen, moralphilosophischen, pragmatischen Ausrichtung. Für sie ist das Erbe der englischen und amerikanischen Aufklärung ebenso wichtig geworden wie Kants Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, dann auch die durch Emerson nach Amerika vermittelte Naturphilosophie Goethes und die sozialen Reformbewegungen bis hin zum Kampf gegen die Sklaverei. Nicht mehr die im engeren Sinne dogmatischen Auseinandersetzungen um die Einheit oder Dreifaltigkeit Gottes und das Verhältnis von menschlicher und göttlicher Natur in Christus stehen hier im Zentrum. Sie liegen für die meisten dieser modernen Unitarier schon weit in der Vergangenheit und erscheinen als abgetane gelehrte Spekulationen oder europäische Begriffsklaubereien, sondern die vernunftbetonte und diesseits zugewandte, oft lebensphilosophisch getönte Sittlichkeit, die als Kern der Botschaft und Praxis Jesu verstanden wird und der in Wort und Tat nachzufolgen ist. Die Tendenz, den einen Gott weniger als ein personales Wesen zu verstehen, denn als mehr oder minder identisch mit dem, was Emerson als kosmische Oversoul verehrt, führt die unitarische Gotteslehre häufig in große Nähe zu Vorstellungen des Deismus, wie sie in der amerikanischen Aufklärung von Benjamin Franklin bis zu Thomas Jefferson ja ohnehin dominierten, sodass das bis heute verbreitete Scherzwort entstehen konnte, die Unitarier feierten statt Ostern lieber den Geburtstag Jeffersons. Seinem Wesen nach ethisch orientiert ist der Unitarismus im Laufe jedenfalls seiner amerikanischen Geschichte zunehmend dogmatisch, indifferent, ja dogmenfern geworden. In mancher Hinsicht die, sagen wir, menschenfreundlich-synkretistische Schwundstufe eines aufgeklärten Kulturprotestantismus. Sein anthropologischer Optimismus zielt auf ein humanistisches Ideal der Selbstvervollkommnung. Sünde, Gnade oder Erlösung begreift er eher als soziale oder politische Kategorien und die Kirche als freie Assoziation, als Society oder Association von Gleichgesinnten. Thomas Mann selbst wird gleich den Ausdruck Agency gebrauchen. Ritual, Liturgie, Hierarchie spielen eine nachgeordnete Rolle. Praxis geht vor Dogma und die Autorität der Bibel wie der kirchlichen Instanzen tritt zurück gegenüber dem Primat des Gewissens, das als Stimme Gottes in jedem Menschen und in dieser Hinsicht als letzter Ort einer sonst nicht mehr geglaubten Offenbarung verstanden wird. Eben darum sehen sich die modernen Unitarier ihre Selbstbezeichnung von der theologischen auf die soziale Sphäre transponierend. Eben darum sehen sie sich oft als Einheitsstifter einer zerstrittenen Menschheit, als Vermittler zwischen den Konfessionen, ja zwischen religiösen und nicht religiösen Traditionen humanistischer Gesinnungen, die gerade aus dem spezifisch amerikanischen Patriotismus heraus kosmopolitische, oft auch pazifistische Leitvorstellungen einschließen. Dennoch beharrt der Unitarismus als in seinem Ursprung protestantisch-kirchliche Bewegung lange auf einer christlichen Begründung seines Humanismus im Glauben an den einen Gott und in der Orientierung an Leben und Botschaft Christi als des vorbildlichen Sittenlehrers und Verkünders des einen Gottes. In der in Henry Wards Fakultät gehaltenen Divinity School Address in Harvard erklärt Emerson unter anderem dies. Grundlegender Text. Jesus Christ belonged to the true race of the prophets. One man was true to what is in you and me. But what a distortion did his doctrine and memory suffer in the same, in the next, and in the following ages. The idioms of his language and the figures of his rhetoric have usurped the place of his truth. Historical Christianity dwells with noxious exaggeration about the person of Jesus. The soul knows no persons. It invites every man to expand to the full circle of the universe and will have no preferences but those of spontaneous love. Weder die Bibel noch die Person Jesu, sondern allein das Moral Sentiment des einzelnen Menschen galt Emerson nun noch als Richtschnur christlichen Lebens. Für weite Teile der unitarischen Bewegung, deren wirkungsmächtigster Repräsentant Emerson selbst eine Zeit lang ja gewesen war, musste er fortan als Heretiker gelten, unter den Heretikern. Genau diese Verbindung aber von aufgeklärtem Pragmatismus, romantischer Philosophie und christlichem Ethos, genau dies wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zur Leitschnur der erfolgreichsten Variante unitarischer Lehre und Praxis. Auf Emerson beriefen sich nun junge Geistliche, die gerade auf der Grundlage seiner Philosophie die Bewegung als eine Kirche weiterentwickeln und sich von ihr aus den politischen und sozialen Zeitproblemen offensiv zuwenden wollten. Konvergenz. Dass sich zwischen dem Denken Thomas Manns, nicht erst seit dem Josefsroman, und den Denkbewegungen des Unitarismus eine Konvergenz ergeben musste, ist eigentlich nicht überraschend. Denn hier wie dort sind es weithin dieselben Quellen, auf die sich die demokratischen Unitarier, Emersons Transzendentalisten und der zum Republikaner geläuterte Thomas Mann beriefen. Die deutsche Frühromantik und die Naturphilosophie Goethes, die humanistischen und bürgerlich-demokratischen Ideale der europäischen Aufklärung und eine intensive Neulektüre der Bibel im Lichte dieser Verbindung. Bis ins Detail demonstrieren ließe sich diese Konvergenz an vielen Texten Thomas Manns, in viel zitierten Sätzen wie etwa der durchaus Emersonschen These, das religiöse Problem sei das humane Problem, die Frage des Menschen nach sich selbst. Und nicht zuletzt am Josefsroman selbst. Aber schon das erste große Dokument der republikanischen Wendung Thomas Manns, die Rede von Deutscher Republik, ist in geradezu frappierender Weise anschlussfähig an diese Verbindung aufgeklärt demokratischer und romantischer Ideale, die durch das Werk Emersons vollendet repräsentiert wurde. Am bündigsten zeigt sich die Konvergenz von Thomas Manns romantisch gefärbtem Republikanismus mit dem, was er dann als Unitarismus kennenlernen wird, aber, wie mir scheint, in dem bereits 1932 veröffentlichten Essay, der als Rezension der religionsgeschichtlichen Arbeiten von Alfred Jeremias entstanden ist und seine auch für das Mythenspiel des Josefsromans zentrale These schon im Titel trägt: die Einheit des Menschengeistes. Die Proklamation dieser Einheit, nicht nur als eines utopischen Geschichtsziels, sondern als eines gleichsam paradiesischen Geschichtsanfangs. Sie setzt an bei einer entschieden positiven Umwertung der religionsgeschichtlichen Schule, deren historische und kulturelle Relativierung christlicher Bilder und Begriffe den katholischen wie protestantischen Theologen weithin so zu schaffen machte, die aber von Thomas Mann als freudige Wiederentdeckung einer mythisch-religiösen Ureinheit der Menschheit über Zeitalter und Kontinente hinweg gefeiert wird. Wirklich ist kein Gebiet so geeignet, die humane Einheit des Geistes deutlich zu machen, wie das Religiöse. Vehement widerspricht der Essay der vor allem unter christlichen Theologen verbreiteten Besorgnis, dass Religionsgeschichte eine gefährliche Wissenschaft sei, die den Glauben unterhöhle. Sie zerstört vielleicht einen gewissen einfältigen Glauben an die Originalität der eigenen Glaubensüberlieferung. Dagegen vermag ihre Einsicht in die Geschlossenheit der religiösen Vorstellungswelt, der Menschheit nämlich, auch denjenigen der religiösen Welt aufs Menschlichste zu verbinden, der ihr sonst fern geblieben wäre. Ich meine den ursprünglich humanistisch und nicht theologisch gestimmten. Tatsächlich hat der Glaube nichts von ihr zu fürchten. Ich hielte eher für möglich, dass sie ihn zu erzeugen imstande wäre. Ich wüsste keine kürzere und prägnantere Formulierung der Grundannahmen amerikanisch-unitarischer Theologie als diese Sätze, die von unitarischer Theologie doch noch gar nichts wissen. Gewiss, eben weil der eine wie die anderen sich weithin denselben Quellen verdanken, könnte eine solche begriffliche Etikettierung, ist das nun so oder so zu nennen, ganz unerheblich bleiben und gleichgültig sein. Käme nicht der Schreiber dieser Zeilen rund 10 Jahre später in den USA mit eben dieser unitarischen Theologie und ihrer kirchlichen Organisationsform in engste Berührung. Noch bevor das geschieht, schon 1936 nämlich, begegnet der Exilierte unverhofft der Frühgeschichte der unitarischen Bewegung. Während der Arbeit am Josef in Ägypten liest er mit wachsender Anteilnahme Stefan Zweigs eben erschienene historische Monographie Castellio gegen Calvin. In dieser packenden Erzählung begegnet er wohl zum ersten Mal explizit unitarischem Gedankengut. Neugierig und etwas distanziert. An Zweig schreibt er nach der Lektüre, er habe mit Castellio eine neue Freundschaft zurück in der Zeit geschlossen. Schon hier geht es diesseits aller Glaubenslehren um die Einsicht, dass der Gesinnungsfreiheit ein höherer Rang zukommen müsse als der reinen Lehre. Und dass das wahre Christentum keine Orthodoxie sei, sondern eine Orthopraxie. Dass es sich in der praktischen Nachfolge Jesu zu bewähren habe, nicht in den Scheiterhaufen, die man zu seinen Ehren entzündet. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann die implizite Konvergenz explizit hervortreten würde. Diese Zeit war um 1940 in Pacific Palisades gekommen. Kooperation. Der Geist der unitarischen Kirche sei es, hat Thomas Mann erklärt, der mich anzieht, seit ich ihn kennenlernte. Greifbar wird diese Anziehungskraft zuerst durch jenes Familienereignis, auf das Frido Mann sich bezieht und das Thomas Mann selbst wiederholt in Erinnerung gerufen hat. Ich fühlte mich, schreibt er rückblickend 1954, der Unitarian Church auf mancherlei Weise verbunden, auf persönliche und allgemein geistige. Durch sie haben alle meine 4 Enkel, Männlein und Weiblein, die Taufe empfangen. Über die Taufe Fridos und Angelikas hat er 1942 im Tagebuch notiert, sie sei von einem verständigen Geistlichen in sympathisch anspruchsloser Art vollzogen. In der Entstehung des Dr. Faustus 49 nimmt er das mit einer ähnlichen Formulierung wieder auf, allerdings mit einigen charakteristischen Änderungen. Die Kinder seien, so schreibt er nun, in der Unitarian Church mit einem Minimum an religiöser Prätension in den verständig menschlichsten Formen zu Christen geweiht worden. Nicht mehr der Geistliche, sondern die rituellen Formen sind nun verständig, und zwar indem sie menschlich sind. Nicht bloß im Anspruchslosen liegt das Sympathische, sondern in der Reduktion der religiösen Prätension. Und nicht eigentlich getauft werden die Kinder, sondern zu Christen geweiht. Vom heilsnotwendigen Sakrament wird die Taufe zur verständigen Initiation in ein christliches Leben. Der kirchlich-religiöse Akt geht im menschlich-verständigen auf. Gerade darum offenbar ist für Thomas Mann, wie er an derselben Stelle schreibt, diese Zeremonie die angenehmste kirchliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Das alles sind Wendungen, die selbst ganz unitarischem Denken entsprechen. Was Sie beiläufig zusammenfassen, ließe sich noch besser verstehen, wenn man wüsste, wer jener verständige Geistliche war. Denn dieser Ernest Caldecott, den Inge Jens Tagebuchkommentar noch als nicht ermittelt führt, war nicht irgendwer. Seit 1933 und noch bis 1947 diente er als Pfarrer an der First Unitarian Church in Los Angeles. 1933, im Jahr seines Dienstantritts, welchem Jahr, hatte er neben Intellektuellen wie dem Philosophen John Dewey zu den 43 Unterzeichnern einer aufsehenerregenden Schrift gehört, die unter dem Titel A Humanist Manifesto einen moralischen und politischen Humanismus proklamierte, und zwar ausdrücklich als zeitgemäße, also auch antifaschistische Form der Religion. Zeitgemäße Religion. Schon das musste Thomas Mann anziehen. Auch dieser Zusammenhang ist eingeschlossen in Thomas Manns Wendung von den menschlich verständigen Formen. Zwischen Caldecott und Thomas Mann ergibt sich im Zusammenhang mit der Taufe ein Austausch, dessen über alles Zeremonielle hinausgehende Herzlichkeit noch in einem ungedruckten Brief Caldecotts zu Thomas Manns 70. Geburtstag zu bemerken ist. My dear Dr. Mann, schreibt er, word has come to me that you have just passed your 70th birthday. I could hardly believe it, because on several occasions, when I had the opportunity of meeting you, it would seem to me you were scarcely 60. I should like to express the hope that you will live as long as you desire to do so, but not a day longer. Offensichtlich ist dieser launige Brief nur der zufällig erhaltene Ausschnitt aus einer längeren Beziehung, zufällig im Archiv liegen geblieben. 1948 verfasst Thomas Mann für Caldecott eine öffentliche Stellungnahme, die bereits auf den Ungeist der politischen Repression reagiert, von der Thomas Manns amerikanisches Leben ja zunehmend überschattet wird und die wesentlich dazu beiträgt, dass es ihn an die Seite der linken Unitarier zieht. Thomas Manns Text für Caldecott ist konzipiert als eine Weihnachtsbotschaft in Form eines persönlichen Schreibens, zur Veröffentlichung bestimmt. Sehr knapp und pointiert resümiert er das Verhältnis Thomas Manns zu Religion und politischer Zeitgenossenschaft. Eben das, was Thomas Mann im Laufe der letzten Arbeit am letzten Josef-Band an Einsichten gewonnen hat. Nichts Geringeres soll dieses kleine Schreiben leisten als to determine what I personally mean by religiousness. Dabei, Kenner werden es gleich bemerken, dabei verwendet Thomas Mann fast durchweg Formulierungen aus seinem zuerst 1942 gehaltenen Vortrag über den Josef, wie er es auch in anderen Briefen dieser Jahre tat, ein Selbstzitierer auch hier. Der allerdings entscheidende Unterschied besteht darin, dass diese Gedanken hier und nur hier ausdrücklich an einen Geistlichen und seine Gemeinde adressiert und zur Veröffentlichung in einer unitarischen Publikation gewissermaßen ihr unterstellt sind. Erst in diesem Kontext wird vollends sichtbar, wie vollkommen diese Religionsauffassung mit derjenigen der Adressaten übereinstimmt. Were I to determine what I personally mean by religiousness, I should say, it is attentiveness and obedience. Aufmerksamkeit und Gehorsam. Attentiveness to the inner changes of the world, the mutations in the aspects of truth and right. Obedience, which loses no time in adjusting life and reality to these changes, this mutation, and thus in doing justice to the spirit. It is the concern with the will of God with which ours must coincide with the demands of the present, the postulate of the aeon, of the world hour, the intelligent listening to what the world spirit wants, to the new truth and necessity. This is my definition of religiousness and of sin. To live in sin is to live against the spirit, to cling to the antiquated, obsolete, and to continue to live in it due to inattentiveness and disobedience. The word peace always has a religious ring, and what it signifies is a gift of intelligence before God. Peace on earth. This Christmas message of the angels is a promise whose fulfillment is dependent on our willingness to serve the truth with obedience and courage. Die allgemein geistige, wie er schreibt, Verbindung Thomas Manns zur unitarischen Kirche hatte also, wie man sieht, schon längst auch sehr persönliche Formen angenommen, als er dem unitarischen Geistlichen begegnete, der in eben diesem Jahr 1948 Caldecotts Nachfolger in Los Angeles wurde, der zu den führenden Köpfen des modernen Unitarismus gehört und dem Thomas Manns Verbindung mit dieser Bewegung in den letzten Lebensjahren eine nochmalige Vertiefung, vielleicht die entscheidende Vertiefung, verdankte. Stephen H. Fridgman war 1929 zum Methodistenpfarrer geweiht worden, dann aber zu einer unitarischen Gemeinde übergetreten, intellektuell brillant und unermüdlich engagiert in politischen Fragen und in der Jugendarbeit seiner Kirche. Seiner sozialistischen Neigungen wegen war er im Zuge der Kommunistenhysterie denunziert worden. Dieser Fall löste als The Fridgman Crisis nationale Debatten aus. Infolge dieses Skandals wurde Fridgman zum populären Nachfolger Caldecotts an der liberalen First Unitarian Church in Los Angeles, wo er in Predigten und Publikationen leidenschaftlich für die Gleichberechtigung der Rassen eintrat und gegen Bürgerrechtsverletzungen und gegen die puritanische Reglementierung von Liebe und Sexualität. Auf einer Skala zwischen den weltanschaulichen Extremen, die Thomas Mann in diesen Jahren beschäftigten, also sagen wir zwischen Erika Mann und Papst Pius XII., ist Fridgmans Position mit derjenigen Erika Manns weitgehend identisch. Mit dem Unterschied allerdings, dass Fridgman sich für all dies auf die Botschaft und Praxis Jesu und auf die emanzipatorischen Traditionen des Christentums beruft. Dies ist die Konstellation, in der ihm 1948, wenige Monate erst nach der aufsehenerregenden Fridgman-Crisis, Thomas Mann begegnet. In ihm gewinnt er nun sehr rasch einen Förderer und im Laufe einer sechsjährigen Beziehung tatsächlich einen Freund. Thomas Mann lernt Fridgman vor allem schätzen als einen Mitkämpfer gegen das, was ihm als drohende Wiederkehr des Faschismus in amerikanischer Variante erscheint. Bereits 4 Monate nach der ersten Begegnung entwirft er mit Erikas Hilfe zum ersten Mal einen eigenen Text zu Fridgmans Unterstützung. Unmittelbaren Anlass gibt eine Predigt, die Fridgman ihm offenbar nach vorheriger Absprache schickt. Ihr Thema, so hält Thomas Mann im Tagebuch fest am 29. Oktober, ist der Protest gegen die zunehmenden Verfassungsverletzungen, Einsperrungen auf unbestimmte Zeit von Zeugen, die politische Auskünfte über ihre Freunde verweigern. Es geht, genauer gesagt, um die Los Angeles Ten oder Hollywood Ten, eine Gruppe von Mitarbeitern der Filmindustrie in Hollywood, die vom Kongresskomitee für Un-American Activities kommunistischer Umtriebe verdächtigt, jede Aussage verweigert hatten und daraufhin zu Gefängnisstrafen verurteilt werden sollten. Bereits am Abend desselben 29. Oktober sind Fridgman und seine Frau eingeladen in Pacific Palisades, um das gemeinsame Vorgehen zu besprechen. Nach Tische Reverend Fridgman mit Frau, nachher mit Erika den Brief für ihn als Ergänzung seiner Predigt gegen den fortwährenden Abbau der Constitution und der amerikanischen Freiheit besprochen. Sie fertigte ihn zur Zufriedenheit aus. Dieser Text ist seiner Bestimmung gemäß von Fridgman verlesen und dann in einem Flugblatt der First Unitarian Church zusammen mit Fridgmans Text veröffentlicht worden. Darin resümiert und bekräftigt Thomas Mann mit größtmöglichem Nachdruck die Thesen, die Fridgman in seiner folgenden Kanzelrede entfaltet. Im Kampf vor allem und zunächst im Kampf um die Verteidigung der Bürgerrechte gegen die Bedrohungen der McCarthy-Ära bleiben Fridgman, Thomas und Erika Mann Verbündete. Dieses Jahr 1951 markiert den Höhepunkt der Allianz zwischen Thomas Mann und dem unitarischen Vorkämpfer. Zeitweise überschlagen sich die Ereignisse geradezu. Im September wird Fridgman vor den Ausschuss für unamerikanische Umtriebe geladen. Bereits im Juni war Thomas Mann selbst heftigen Angriffen ausgesetzt. Derselbe Abgeordnete, der wenig später Fridgman vorladen wird, bezeichnet Thomas Mann im Repräsentantenhaus als one of the world's foremost apologists for Stalin and Company. In diesem Augenblick erreicht ihn ein Brief von Fridgman, der im Tagebuch dankbar und mit der vertraulichen Koseform vermerkt wird: guter Brief von Fritsch anlässlich der Persecutions. Fridgman hatte am 20. Juni dies geschrieben: "Just a word of understanding and strong support as you receive this criminally irresponsible criticism in the newspapers and endure Representative Jackson's infantile efforts to prove his Americanism. Your dignity and impressive achievements make their efforts fruitless to destroy either your character or your work. But it seems more than flesh and blood should have to bear. For you have to endure this prosecution twice. And ironically enough, in a land of freedom, to which you came believing such brutality of spirit was left behind. Your loyalty to your friends and your public, whatever their politics, is a continuing inspiration to all of us." Die biblische Formulierung stilisiert, und da ist wieder die charakteristische Rhetorik unitarischer Theologen, den zweifach verfolgten Thomas Mann sehr diskret zum Nachfolger der Apostel. Nicht zufällig klingt hier der Epheserbrief an mit dem Satz: wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen. In der Tat, ein guter Brief von Fritsch anlässlich der Persecutions. Thomas Manns Antwortbrief vom 23. Juni ist unveröffentlicht geblieben. Das Konzept befindet sich im Thomas-Mann-Archiv. Abgesehen von der gemeinsamen Sache scheint mir darin vor allem der Ton bemerkenswert, in dem Thomas Mann zugleich die persönliche Verbundenheit mit Fridgman betont und diejenige mit seiner Kirche. Nicht nur für your kind letter also bedankt er sich, sondern ausdrücklich auch für den beigefügten Jahresbericht der Kirche, which, like everything coming from your sphere, I have read with interest. Your words gave me much comfort. Men like you are needed in this country today in greater numbers than they apparently are to be found. Character and intelligence are kept under cruel pressure and only dare to come forward in a few gratifying cases like yours. Nach einigen Bemerkungen zur politischen Situation schließt er dann mit einer weit über das konventionell gebotene hinausgehenden Herzlichkeit: with repeated thanks, kindest greetings and my best wishes for your work, I am very sincerely yours, Thomas Mann. So geht es weiter. Am zweiten Weihnachtstag 1951 notiert Thomas Mann im Tagebuch: K. und ich ergriffen von einer erstaunlich mutigen Rede, die Reverend Fridgman beim Bankett einer Rechtsanwaltsorganisation gehalten. Vorzüglicher Mann. Da Fridgmans Rede den Recherchen von Inge Jens zufolge in den Zeitungen nicht erwähnt wird, ist zu vermuten, dass auch sie Teil der privaten Korrespondenz zwischen Fridgman und Thomas Mann gewesen ist. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich und wird Sie, meine Damen und Herren, nicht verwundern, dass Thomas Mann im selben Jahr auch persönlich Fridgmans Kanzel betreten und in der First Unitarian Church geredet hat, gepredigt. Diese Rede stellt über den Anlass hinaus seine ausführlichste, explizite Äußerung zur unitarischen Bewegung dar und verdient deshalb einen genaueren Blick. Angewandtes Christentum. Thomas Manns Tagebuch zufolge ist hier am Sonntag, dem 4. März 1951, der Saal gefüllt, sympathischer Chor mit Solo und Orgel, Polyglott, Russisch, Chinesisch, wie sich das für die Unitarier gehört, lieferte meine Ansprache gut, es wollte beinahe Applaus geben. Das ist begreiflich. Denn zwar beginnt die Ansprache mit einer Versicherung, die wie eine rhetorische Captatio Benevolentiae klingt, doch schon die folgenden Sätze lassen keinen Zweifel daran, wie ernst es dem Redner mit Ort und Anlass ist. Rasch geht die Erinnerung an die persönlichen Beziehungen über in Sätze von erstaunlich bekenntnishafter Vehemenz. By no means is it a matter of mere politeness and conventional courtesy when I state that I am happy to be with you today. For many years past, Unitarianism has been close to my heart, and I have more particularly been rather intimately connected with the First Unitarian Church of Los Angeles. Last March, its minister, the Reverend Stephen A. Fridgman, most movingly conducted the funeral rites for my dear brother Heinrich. My four grandchildren, Native Americans all, das betont er nun, dass sie alle geborene Amerikaner sind, seine Enkelkinder, in einer so amerikanischen Umgebung. My four grandchildren, Native Americans all, were received into the Unitarian Church by baptism. And rarely, if ever, have I taken so lively and militant an interest in the activities of any religious group as I keep taking in the Unitarians' manifold efforts and doings. Why should this be so? I am a Lutheran, and owe a great deal to the German Protestant tradition into which I was born, as it were, and which contributed substantially to my spiritual and cultural makeup. Even so, and for my own person, I always inclined to see in religion something rather broader, more generally moral and ethical, than that which could, as a rule, be expected to manifest itself within the confines of any one dogma. Ebenso auffällig wie die Bemerkung, der Unitarismus nehme für ihn eine Sonderstellung ein, ist hier die Wendung I always inclined, ich war immer geneigt. Nicht als eine weitere Konfession neben den anderen erscheint der Unitarismus hier, sondern über ihnen, als Anerkenntnis einer human überkonfessionellen Einheit des Menschengeistes, die eben als solche zur Voraussetzung eines vorbildlichen sozialen Handelns wird. Thomas Mann fährt nämlich fort. Today, more urgently perhaps than ever before, what is needed is applied religion, applied Christianity, or if you prefer, a new religiously tainted humanism, aggressively bent on bettering man's status and condition on earth, while at the same time honoring and bowing in reverence to the secret which lies at the bottom of all human existence and which must and will never be lifted, for it is holy. If Unitarianism as such fairly approximates this sort of rejuvenated, religiously tainted humanism, the Unitarian Service Committee would seem more peculiarly and most directly to obey what might be called the order of the day. Wenn Thomas Mann in dieser Rede vor einer Kirchengemeinde das tiefste religiöse Mysterium umschreibt. Den Glutkern dessen, worum sich alles dreht. Dann lässt er absichtsvoll offen, ob es theologisch oder anthropologisch zu verstehen sei. Das religiöse Problem, Sie erinnern sich, ist die Frage des Menschen nach sich selbst. The secret which lies at the bottom of all human existence and which must and will never be lifted, for it is holy. Kein Dogma, nur demütige Verehrung und humane Praxis. Denn das Engagement, für das im Folgenden das Unitarian Service Committee mit seinem Einsatz für die Rettung europäischer Nazi-Verfolgter gerühmt wird, dieses Engagement ist eben jener religiös verjüngte Humanismus, der Thomas Mann zufolge die Essenz dieser Bewegung ausmacht und die ihn zwanglos verbinden kann, so fügt er hinzu, with the Quakers and other agencies. Wer aus diesem Geist handelt, der erfüllt die Forderung des Tages, the order of the day, doing justice to the spirit. Denn, so erläutert Thomas Mann den Begriff des angewandten Christentums, applied Christianity, the term Unitarianism, widely unknown until then, became tantamount, gleichbedeutend, to the terms of help, escape, safety. Soon and in many additional parts of the world, including, of course, the United States, it also came to mean readjustment, restoration, medical assistance, child care, housing, or in short, applied Christianity. Angewandtes Christentum, das ist die protestantische Praxis Pietatis im neuen amerikanischen Gewand. In diesem Geiste bezieht sich Thomas Mann denn auch ausdrücklich auf eine Friedensschrift Fridgmans und mit ihm auf Theodore Parker, den Propheten des angewandten Christentums gegen die Sklaverei. Folgerichtig stellen sich dann in den letzten Sätzen der Rede zugleich der amerikanische Duktus und die biblischen Anklänge wieder ein. My friends, sagt Thomas Mann, I know full well that it is far later than some of us might think and that the efforts of any one small group among us, however brave and admirable, are not in actual fact likely to prove capable of stemming a tide, eine Flut aufzuhalten, the devilishness and deadliness of which we are not foolish enough to underestimate. Nevertheless, and although it is virtually against hope that we keep hoping, the good fight put up by America's Unitarians and their service committee constitutes one of the most encouraging, strengthening, and nerving demonstrations staged against the powers of darkness at this our time, in this our country. Gewiss, das ist eben jene demokratische Rhetorik, die der amerikanische Exilant und Wanderprediger unermüdlich betrieben und die er zuweilen selbstironisch kommentiert hat. Aber es ist als praktiziertes unitarisches Christentum auch bemerkenswert bibelfest. Damit, meine Damen und Herren, sind wir im Zentrum unserer Überlegungen angekommen. Denn so naheliegend es angesichts der politischen Nähe scheint, Thomas Manns Anteilnahme an den Unitariern zu reduzieren auf Sympathie mit dem Pastor Fridgman, so grundlegend verfehlt wäre diese Deutung. Wer sich mit ihr begnügte, brächte sich um eine wesentliche Einsicht in die nicht nur politischen, sondern auch religiösen Denkfiguren des Exilanten Thomas Mann oder vielmehr in ihre unauflösliche Verbindung. Es ist gerade die Praxis, die für ihn im Angesicht von The Unitarians' Manifold Efforts als solche eine religiöse Dignität gewinnt. Eben diese Einheit des Politischen mit dem Religiösen, man könnte sagen von Geist und Tat, gehört zum Grundbestand des Unitarismus, so wie in ihm das spezifisch religiöse, doch als Voraussetzung humanen Handelns gerade nicht aufgegeben, sondern umgedacht wird. Fridgman selbst hat später Thomas Manns Kanzelrede als die mit Abstand wichtigste der von ihm initiierten Pulpit Editorials, Kanzelvorträge, gewürdigt. Nicht allein wegen ihrer immensen Wirkung auf mehr als 800 Zuhörer, sondern vor allem wegen ihres zugleich politischen und theologischen Kerns. Es beglücke ihn, schreibt Fridgman in seinen Lebenserinnerungen, es beglücke ihn noch immer, sich diese Worte ins Gedächtnis zu rufen, denn Dr. Mann helped to define the concept of religion we were attempting to circulate in those days. Epilog, Divergenz. Thomas Manns lebhaftes und militantes Interesse an dieser amerikanischen Form pragmatischer Religiosität hat die Kämpfe des Exils und die Rückkehr nach Europa überdauert. Noch im Dezember 1954 notiert er im Tagebuch zwischen Notizen über die Weltlage, schrieb Message an Fridgman, Unitarian Church, geben Geld. Diese letzte Message, geschrieben in Kilchberg 8 Monate vor seinem Tod, ist als Konzept im Thomas-Mann-Archiv erhalten. Erika Mann fand sie wichtig genug, sie im letzten Band ihrer Briefauswahl zu veröffentlichen. Ich zitiere hier nach dem Konzept. Noch einmal erinnert Thomas Mann an die familiären Beziehungen und fährt dann fort. Doch dies beiseite. Der Geist ihrer Kirche, der christliche Humanismus, den sie vertritt und der in ihrer Person einen so ergebenen und mutigen Verkünder hat, dieser Geist ist es, der mich anzieht, seit ich ihn kennenlernte und den ich in wahrer Sympathie bewundere. Es ist heuer viel die Rede von der Notwendigkeit, die Redefreiheit und Menschenwürde zu verteidigen gegen totalitäre Tyrannei und einen der westlichen Zivilisation fremden konformistischen Gesinnungszwang. Ob diese Verteidigung immer mit den rechten Mitteln geschieht, ob man nicht öfters dabei in beschämender und empörender Weise zu den Mitteln und Bräuchen des Gegners kondensiert und die Sache der Freiheit durch unwürdige Bündnisse kompromittiert, das wollen wir dahingestellt sein lassen. Gewiss ist, dass die Unitarian Church jene westlichen und christlichen Ideale in ihrer Reinheit vertritt, und zwar unter Opfern. Der Brief schließt dann mit einer Solidaritätserklärung, die deutlicher schwerlich sein könnte. Thomas Mann schreibt, für diese Opfer muss und wird aufgekommen werden. Alle diejenigen, für welche ihre Kirche eine Quelle geistiger Inspiration ist, werden sich vereinigen, dafür aufzukommen. Ich selbst will aus der Ferne und nach den Kräften eines Schriftstellers, der nicht für die Massen schreibt, dazu mithelfen. Und ich bitte Sie, lieber Minister Fridgman, Ihrer Gemeinde zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr meine herzlichen Wünsche zu übermitteln. Es sind Wünsche des Friedens und sie gelten einer im Fortschritt zum guten, vereinigten Menschheit. Ihr Freund Thomas Mann. Diese Sympathie wurde über den Tod hinaus erwidert. Als Thomas Mann starb, hielt Fridgman vor seiner Kirchengemeinde eine rührend persönliche Trauerrede. Der unveröffentlichte Text ist ebenfalls im Thomas-Mann-Archiv enthalten. In diesem bemerkenswerten Porträt erinnert Fridgman an die Freundschaft, die hinausgegangen sei über die literarische Bewunderung und den gemeinsamen politischen Kampf. Gegen die Spötter, die den Wanderprediger der Demokratie ausspielen wollten gegen den Dichter, rühmte er seine selbstlose Tapferkeit, magnificent courage. Gegen die Karikaturen amerikanischer Zeitschriften, die Thomas Mann als den heiligen Georg der Linksradikalen verspotten, rühmt Fridgman den Mut, der ihn gegen eine gänzlich unagitatorische Natur wahrhaft, und so sagt er nun, in die Nachfolge der Heiligen und Propheten gestellt habe. Ein, wie es in einer charakteristisch unitarischen Wendung heißt, ein Heiliger der Vernunft, ein Prophet der Menschlichkeit. Dr. Mann was dedicated with the dedication of a saint to the task of holding unreason in check. Like an Old Testament prophet, an Ezekiel or a Jeremiah, he delivered himself at times of a magnificent, though to some people absurd, confidence in the resources of mankind. Und dann ist die Rede von kontinuierlichen, diskreten finanziellen Hilfen, die auch der Thomas-Mann-Forschung, soweit ich sehe, bis heute unbekannt geblieben sind. As we remember his devotion to this church, his presence here at several occasions, his generous moral financial support of our work, especially the radio program, and even from Zurich, his gifts to our tax fund to resist the encroachment of the state upon the freedom of the church. He gave us all strength and courage, joy and pride in our limited personal human resources. Und auf diese Arbeit bezogen, fügt er dann hinzu, His work will survive for years to come. Das, so scheint mir, wie Frido Mann, sollte in den Diskussionen über Thomas Mann und die Religion künftig nicht mehr überhört werden. Und doch, so gern ich diese Sätze als Schlusswort stehen ließe, es ist schwerlich zu übersehen, dass Thomas Manns Übereinstimmung mit diesem optimistischen Humanismus, diesem besten Amerikanertum, unüberwindliche Grenzen hatte. Der demokratische Prediger auf Frenchman's Council, er ist doch auch der Autor der Teufelsbundgeschichte vom Dr. Faustus und der parodistischen Legende vom Erwählten, die doch, wie er selbst formuliert hat, mit reinem Ernste den religiösen Kern der Legende bewahrt, ihr Christentum die Idee von Sünde und Gnade. Christentum, das blieb für Thomas Mann bei aller pragmatischen Umdeutungsanstrengung letztlich doch immer diese Idee. Schon in demselben Essay Die Einheit des Menschengeistes, dessen Konvergenz mit unitarischen Denkfiguren uns hier schon beschäftigt hat, schon dort steht auch ein für sein Lebenswerk zentraler Satz, der diese letzte Divergenz markiert. Er lautet: Die Religion stirbt, wo Schöpfung und Erlösung sich trennen. Dieser Satz markiert, was Thomas Mann trotz allem vom konsequenten Unitarismus trennen musste. Eine fundamentale Denkfigur, deren durchaus christlicher Ursprung auch dort noch unverkennbar ist, wo sie sich schopenhauerscher Ausdrucksformen bedient. Wer das eigentliche Wesen der Religion in dem Versuch erblickt, Schöpfung und Erlösung zusammenzudenken, als die kosmologische Entsprechung des jeden einzelnen Menschen angehenden Verhältnisses von Sünde und Gnade, der kann von hier aus den Weg in die lutherische Theologie beschreiten oder den in die katholische Kirche. Er kann auch bei gnostischen Erlösungsmysterien ankommen oder bei einer Privatreligion aus allen dreien. Nur ein überzeugter Unitarier wird er nicht sein können. So macht gerade Thomas Manns späte und entschlossene Hinwendung zur unitarischen Kirche, und sie war entschlossen, entschlossener wohl als jede andere, so macht sie doch neben allen menschlich entlastenden Zügen, neben der Ermutigung zum moralischen Aushalten, neben aller Stärkung des demokratischen Kampfgeistes, am Ende doch auch jenen einen Unterstrom seines eigenen religiösen Denkens sichtbar. Einen Unterstrom, der in kein liberal modernisiertes Christentum einmünden konnte. Die traditionellen Lehren von Schöpfung und Erlösung, von Sünde und Gnade. Gerade aus ihrem vertrauten Bannkreis schien ihn zeitweilig der Unitarismus herauszulösen, diese ganz und gar amerikanische Variante eines optimistischen, lebenszugewandten und humanistischen, die religiöse Ehrfurcht mit praktizierter Menschenliebe verbindenden Christentums. Und gerade in diesen Bannkreis zieht es ihn von der deutschen Teufelspaktgeschichte bis in die Legende vom begnadigten Sünder doch immer wieder unaufhaltsam zurück. Der Widerspruch blieb unauflöslich, der nicht nur praktisch, sondern auch dogmatisch vorbehaltlos geteilte Unitarismus. Für Thomas Mann blieb er ein amerikanischer Traum. Ich danke Ihnen.
Der Literaturwissenschaftler Heinrich Dietering über Thomas Manns Verhältnis zur unitarischen Kirche in Amerika. Dietering hielt seinen Vortrag am 10. Februar 2011 in München im Rahmen der Vortragsreihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Morgen setzen wir im Hörsaal das Thema Religion fort. Hören Sie dann: Es gibt keinen Gott außer Gott, eine Einführung in den Islam von Gudrun Krämer.